Das Bauhaus. So viel wurde schon erzählt über die berühmte Schule der Moderne. Und dennoch umgibt sie noch immer diese rätselhafte Aura. In der dritten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, folgen wir den roten Fäden in der Bauhausgeschichte und suchen nach dem Wesen der berühmten Schule. Mit einigen unerwarteten Wendungen.
Herzlich willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und unser Thema heute ist Gesellschaft. Was kann die Kunst zur Gesellschaft beitragen? Diese Frage treibt mich schon sehr lange um und wir haben auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen. Welche Antwort darauf gab es also am Bauhaus? Besonders spannend ist das Thema natürlich in Bezug auf Architektur, die ja bekanntlich ganz besonders auf das Leben und den Alltag der Menschen einwirkt. Ganz zu schweigen von der zentralen Rolle, die die Architektur am Bauhaus gespielt hat. Ich bin heute bei der Architektin Inken Baller eingeladen, in ihre wunderschöne Altbauwohnung in Neukölln. Wir wollen zusammen diskutieren, was das Bauhaus mit seiner Architektur zur Gesellschaft beigetragen hat. Oder in anderen Worten, wie sozial war diese Architektur wirklich? Inken Baller ist die ideale Gesprächspartnerin für dieses Thema. Zusammen mit ihrem damaligen Mann Hinrich Baller hat sie in Berlin sehr viel gebaut. Vor allem soziale Wohnbauten, die seit über 50 Jahren von den Bewohnern und Bewohnerinnen besonders geschätzt werden. Also ihr architektonisches Wirken dreht sich unheimlich auch um Gesellschaft im Sinne von, was kann man beitragen, damit die Menschen besser wohnen, als tatsächlichen Gesellschaftsbeitrag, nicht nur Villen und Theater, Museen. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
Also sagen wir mal so, es ist natürlich erstmal etwas zufällig gewesen, zum einen, aber zum anderen war es so, als ich mein Diplom gemacht habe, war es so, dass ein Großteil meiner Mitstudierenden gesagt hat, wir müssen erst die Gesellschaft verändern, bevor wir bauen. Mhm. Aber der Hinrich und ich haben dann doch gesagt, wir bauen lieber und versuchen, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Und es hat sich dann relativ schnell ergeben, das ist eher vielleicht ein Zufall gewesen, sehr viel eben im sozialen Wohnungsbau oder auch Kindertagesstätten gebaut haben, wo also einfach dieser gesellschaftliche Bezug auch dann, so wie wir ihn uns vorgestellt haben, dann auch möglich war, ihn einlösen zu können. Und für uns war gerade dieser soziale Wohnungsbau natürlich etwas, der eben nicht diese Stigmatisierung haben sollte. Und wir haben immer im Kostenrahmen des sozialen Wohnungsbaus eben anders gebaut. Mhm. Also man konnte natürlich immer so, wie es die Förderungsrichtlinien vorgeschrieben haben, es möblieren, wie es, wie gesagt, vorgeschrieben war. Aber die Leute hatten einfach die Möglichkeit, eben ihre Räume so zu interpretieren, wie sie es möchten und nicht sozusagen schon völlig von vornherein klar war, wo das Bett steht oder wo der Schrank steht. Und das ist auch etwas, was sich dann auch gezeigt hat, dass also diese Wohnungen unglaublich unterschiedlich, also gleiche Wohnungen unglaublich unterschiedlich sind. Ein bisschen gelernt haben wir das eigentlich von diesem ja damals so verhassten Wohnungsbau um 1900, also sozusagen der Gründerzeit. Also wir sind ja jetzt auch in einer Gründerzeitwohnung und sie sind eben sehr veränderbar. Also diese Wohnung sah natürlich vollständig anders aus. Also sie hatte hier einen endlos langen Flur, der an diesem Fenster entlang ging und dann hier an der ganzen Wand. Ja, und das war das einzige Fenster.
Ah, wow.
Und der Hof war natürlich jetzt einfach auch nur mit Mülleimern vollgestellt und so weiter und so fort. Da gab es kein Grün. Und in dieser Wohnung wohnte dann eine Familie meinetwegen mit 6 Kindern.
Ja, ja, genau. Nicht?
Also ich glaube, das muss man einfach sehen. Dass, also, aber die Struktur, die Konstruktionen sind so, dass sie eben extrem veränderbar sind und einfach dann eben auch große Qualitäten wieder erfahrbar sind. Zum Beispiel diese Deckenhöhen.
Ja, ja, das ist einfach. Ne?
Zum Beispiel. Nicht? Oder diese Ruhe jetzt hier in den Höfen. Ja. Also das sind einfach Dinge, die man jetzt einfach dann wieder entdeckt hat. Ne? Und das waren für uns auch ganz wichtige Erfahrungen. Nicht? Diese Altbauten in Berlin, was die an Wohnqualitäten bieten und wie man das dann innerhalb natürlich von begrenzten Quadratmetern, die ja auch im sozialen Wohnungsbau waren, aber etwas davon weitergeben. Das war uns ein ganz wichtiger Punkt.
Ah ja, das klingt großartig. Also Sie sind ja auch berühmt geworden für die ungewöhnlichen Grundrisse, die auch schon, wenn man nur den Grundriss sieht, eine wahnsinnige Ästhetik haben, weil es eben nicht einfach nur ein paar rechte Winkel aufeinander geklatscht.
Ja, aber es sind immer fließende Räume, man hat große Durchblicke, was man hier ja auch alles hat.
Ja, ja, das stimmt,
also
das stimmt.
Es geht jetzt gar nicht darum, ob Sie jetzt irgendwie, und Sie haben immer diese großen Balkone, also diese enge Verbindung zwischen innen und außen, das fanden wir auch immer sehr, sehr wichtig. Mhm.
Und ja, der Berliner Altbau, also.
Wobei, der hat es natürlich in den einfachen Wohnungen für die Arbeiter hatten sie das nicht.
Ja,
die hatten keine Balkone.
Also, es kommt drauf an, wann, oder?
Genau. Es war auch wieder eine Statusgeschichte. Mhm. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel die Vorderhäuser, die haben dann eben die großen Balkone und Loggien und hinten gibt es dann alles gar nicht. Oder es gibt dann andere Gegner, wie so die Habermann-Blöcke, die haben sie schon zur Straße hin gar nichts. Mhm. Nicht?
Also. Ja, also wir wohnen in einer winzig kleinen Altbauwohnung, die großartig geschnitten ist. Mhm. Die hat einen ganz kleinen Flur, der dann so ein bisschen knickt. Und durch diesen leichten Knick wird es ein bisschen verwinkelter, aber auch sehr kuschelig. Und es nimmt keine Quadratmeter, weil das kennt man ja auch manchmal vom Altbau. Man kommt rein, ist ein ewig langer Flur ohne Sinn und Zweck, der eigentlich nur Platz wegnimmt.
Ja, das hat es hier ja auch gegeben.
Genau,
aber
ja.
Es ist eben so flexibel, dass man diese Wände wegnehmen
ja,
kann.
Ja,
sind keine tragenden Wände. Das ist eben das Entscheidende.
Genau, ja. Ja, das ist wahr. Insofern ist es eh schön. Man denkt immer, es ist im wahrsten Sinne in Stein gemeißelt, aber Architektur lässt sich immer wieder verändern.
Ja, und das muss sie auch. Nicht? Also die Bedürfnisse verändern sich, auch die Zeiten verändern sich und die Familienkonstellationen verändern sich. Also es gibt ganz viele Dinge, die sich verändern und daran muss das sich dann also auch sozusagen das Wohnumfeld entsprechend verändern. Ne?
Ja. Es ist gar nicht so leicht, sich der Architektur am Bauhaus zu nähern. Obwohl das Bauen so wichtig war, gab es erst ab 1927 eine eigene Architekturabteilung. Als eine Art Ersatz fungierte bis dahin das private Bauatelier von Walter Gropius. Und natürlich bekam seine Architektur damit großen Einfluss am Bauhaus. Aber auch nach der Gründung der Architekturabteilung lässt sich eine starke Nähe zwischen den Entwürfen der Studierenden und denen der jeweiligen Direktoren ausmachen. Frau Baller und ich haben uns deshalb dafür entschieden, sozusagen den Stier bei den Hörnern zu packen und uns direkt die drei Bauhausdirektoren vorzunehmen. Und natürlich beginnen wir mit dem Gründer. Welche Haltung hatte also Walter Gropius zur Architektur und Gesellschaft?
Also Walter Gropius hatte ganz sicher ein, was soll man sagen, zwiespältiges Verhältnis zur Gesellschaft. Einerseits war er dieser sozialen Idee der Avantgarde und des neuen Bauens sehr verbunden und hat also ganz eindeutig also auch in diese Richtung hin gedacht und auch versucht zu bauen. Das war gar keine andere Frage. Und er hat eben auch diesen Bruch, den die Avantgarde ja versucht hatte zu machen mit der Vergangenheit, den hat er ja immer sehr, sehr, sehr stark betont. Mhm. Also das war für ihn außerordentlich wichtig, dass also diese ganze 19. Jahrhundert und bis hin zum Jugendstil, das war für ihn überhaupt keine Architektur und keine Antwort auf die Fragen der Gesellschaft. Also das war ganz stark so. Andererseits hat er selbst, war er eigentlich ein sehr bürgerlicher Mensch und war also auch diesem Bürgertum eigentlich auch in seinem eigenen Wohnen, in seinem eigenen Stil, war er eigentlich sehr stark eher diesem Bürgertum, was er ja eigentlich von der Architektur her bekämpfte, ja, verbunden. Nicht? Also insofern denke ich, war das sehr zwiespältig. Und es ist vielleicht auch nicht so ganz zufällig, dass das eigentliche der Architekturausbildung erst so spät in das Bauhaus hineingeraten ist. Nicht? Denn das war für ihn eigentlich jetzt nicht unbedingt der wichtigste Punkt, seine eigene Architekturarbeit schon. Und die Aufträge, die jetzt eigentlich an das Bauhaus gingen, die sind ja auch in dem Büro Gropius dann bearbeitet worden. Das hat sich erst mit Hannes Meyer geändert.
Ja, über das habe ich auch nachgedacht, dass Walter Gropius ja von Anfang an immer über die Architektur spricht und oh mein Gott, die Architektur und alles hin zum Bau. Und ausgerechnet der Mann schafft es dann nicht, in Anführungszeichen eine Architekturabteilung früher zu gründen. Aber wie Sie sagen, er hatte ja sein eigenes Büro und damit versucht, es ein bisschen aufzufangen. Also es gab ja schon Bauhausstudierende.
Die haben im Büro gearbeitet, genau, ganz ja. genau. Was natürlich auch eine Ausnutzung ist. Ja,
da gibt es auch dieses eine berühmte Foto, das kennen Sie sicher. Das ist so eine Box, wo die einzelnen BauhäuslerInnen so in einzelnen Fächern drin sitzen, wie in so einem Bücherregal, dass man sie so rausnehmen kann. Ja, ich finde, bei Gropius ist schon auch so, dass eine gewisse Entwicklung stattfindet, würde ich sagen. Also direkt nach dem Krieg, ich habe auch noch mal heute Morgen seine Schriften gelesen, die so um 1919, da ist ja Kunst oder Architektur schon so eine Art Religion eigentlich, so quasi Religion habe ich mir aufgeschrieben, weil der Glaube ist so unendlich stark an diese neue Architektur und an das, was kommen wird und so. Und überhaupt denke ich, dass die neue Zeit, die Erkenntnis, dass es eine neue Zeit oder ein neues Zeitalter gibt, für Gropius sehr präsent war. Und das für ihn vielleicht auch so das Verständnis von Gesellschaft, so nach dem Motto, die Gesellschaft muss verstehen, wir leben in einer neuen Zeit.
Sicher. Und es war natürlich verbunden mit dem Aufbruch der Industrialisierung und der Technik. Also ich glaube, das war für ihn der Punkt, warum er eben meinte, es ist eine neue Zeit begonnen. Wir müssen also Kunst und Technik miteinander verbinden. Es fing eigentlich ja schon an mit dem Werkbund. Und ich denke, dass das für ihn ein ganz, ganz wichtiger Ansatz war. Ein bisschen kann man das vielleicht vergleichen damit, dass wir jetzt ja auch heute merken, wie stark zum Beispiel KI alles verändern wird. Und ähnlich war es natürlich so, dass also durch diesen Aufbruch in dieses technische Zeitalter für ihn einfach eben dieser große Bruch mit der Vergangenheit war, den er für mein Gefühl dann zu radikal gemacht hat. Ja. Also er hat dann einfach alles, was Vergangenheit war, eigentlich negiert und einfach auch nicht jetzt innerhalb zum Beispiel auch der Ausbildung dann eben über Baugeschichte gab es nichts. Ne?
Ja, diese Vorstellung von Tabula Rasa. Ja. Ich glaube ohnehin, dass das die Moderne so sehr bestimmt, dass wir heute dem noch nachhängen, als wäre Avantgarde immer nur Tabula Rasa.
Das ist ja nur ein Teil gewesen, denn es ist damals ja auch schon während der Avantgarde und innerhalb der Avantgarde auch zum Teil umstritten gewesen.
Ja, das stimmt. Aber das finden wir heute erst raus. Also diese ganze Reformarchitektur in Anführungszeichen, die es damals auch hieß, die ja auch wirklich teilweise sehr fortschrittlich ist kein Wort, das man heute mehr mag, aber fortschrittlich war für die Zeit, gerade im Wohnungsbau. Aber das wird jetzt erst so langsam wieder entdeckt. Es geht nicht mehr nur um Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe, jetzt kommen langsam auch die Namen. Ja, mir ist aufgefallen bei Gropius auch, dass das Wort Gesellschaft gar nicht so oft auftaucht, stattdessen eher Gemeinschaft.
Genau, und er hat natürlich auch, das kommt auch in verschiedenen Zitaten bei ihm immer vor, er hat eigentlich gesagt, also die Lebensbedürfnisse der Menschen seien alle gleich. Mhm. Seine waren etwas weniger gleich. Und deswegen musste man auch sozusagen diese Technik nutzen, um dann Typisierung und durch diese Vereinheitlichung konnte man natürlich dann eigentlich auch sozusagen fast fabrikmäßig, serienmäßig vereinheitlichte Wohnungen herstellen, weil wir die gleichen Bedürfnisse haben.
Genau, ja. Und der hat sich ja schon mega früh damit befasst, schon 1910. Also eigentlich noch als junger Mann, es wäre so ein bisschen eine fixe Idee, die ihn sein Leben lang nicht losgelassen hat. Serielles Bauen.
Ja.
Serielles Bauen mit industriellen Fertigteilen war für Gropius also zentral. Und er sah darin nicht nur die Zukunft des Bauens, sondern auch ganz konkrete soziale Aspekte. Es gibt dazu eine aufschlussreiche Stelle im Tagebuch von Ise Gropius aus dem Jahr 1927. Die BauhäuslerInnen diskutieren, wie Sozialarchitektur sein sollte und kritisieren dabei auch die Architektur ihres Mannes. Er würde nicht wirklich Wohnungen fürs Volk bauen. Sie hält entgegen, dass Gropius' Vorstellung vom seriellen Bauen langfristig so viel Geld sparen würde, dass man dann auch für die Arbeiter und Arbeiterinnen besser bauen könnte. Dem liegt eine ganz spezielle Vorstellung von der Gesellschaft zugrunde. Ich habe noch zwei schöne Zitate von Gropius. Wir brauchen eine neue gemeinsame Geistigkeit des ganzen Volkes. Wie finden Sie das?
Ja, da ist wieder bei ihm des ganzen Volkes. Es gibt auch Zitate davon, wo er eben sagt, Einfamilienhäuser sind für die Familien, die begütert sind. Mhm. Und die breite Masse, die breite Arbeitermasse sollte in diesen standardisierten Wohnungen wohnen. Das ist auch ein Zitat von ihm. Das ist jetzt nicht ganz wortwörtlich, aber nee, das hat er auch gesagt. Also ich glaube, es ist immer sehr widersprüchlich bei ihm.
Mhm. Ja, aber es ist schon so, das ist auch ein bisschen der Zeitgeist, denke ich, in seiner Generation, die Idee von standesgemäßem Wohnen. Also ja, man soll auf alle Fälle für die Arbeiter und Arbeiterinnen bauen, aber es soll speziell auch so aussehen wie für Arbeiter und Arbeiterinnen.
Das genau. Und das ist natürlich, man würde schon sagen, ja auch eine Stigmatisierung dann von bestimmten Gruppen. Nicht? Ja. Und das ist eben ganz stark. Und deswegen, wenn er auf einmal für das ganze Volk redet, hat er immer mehrere Gruppen von Volk im Sinn.
Ja, also das finde ich halt auch wahnsinnig idealistisch, bis hin zum Naiven. Gemeinsame Geistigkeit. Mhm. Was genau soll das eigentlich sein? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Ein gemeinsamer Geist für alle?
Das ist aber also das Problem dieser, ein Teil dieser Avantgarde, dass sie eben einfach davon ausgingen, dass die Leute einheitliche Lebensbedürfnisse, einheitlichen Geist, einheitliches Denken, einheitliche Wohnungen und so weiter und so fort haben, nicht? Und diese Diversität überhaupt nicht gesehen und auch nicht angestrebt wurde. Und also es war eigentlich sozusagen ein Postulat gegen den Individualismus, ne?
Ja, verpackt mit dem Idealismus, dass das was Schönes wäre, wenn wir alle die gleichen Bedürfnisse hätten. Also aus meiner Sicht ist das ja auch nicht unbedingt was Erstrebenswertes, oder? Also eigentlich will man ja die Gesellschaft bunt und er ja auch. Also deshalb finde ich das irgendwie so erstaunlich. Aber ich habe oft das Gefühl, das ist halt eine Sehnsucht nach Ordnung in einer chaotischen Welt.
Einerseits ja und andererseits muss man natürlich auch sehen, in ihrer Jugend haben sie eben gesehen, wie elendiglich die Arbeiter gewohnt haben. Nicht? Also man kann ja nicht sagen, dass die Lebensverhältnisse um 1890 für arbeitende Menschen in irgendeiner Weise gut waren. Im Gegenteil, sie waren eben entsetzlich. Mhm. Und das ist natürlich etwas, womit man auch wirklich mit Recht brechen wollte. Ne? Mhm. Also das darf man jetzt nicht vergessen.
Das stimmt, ja, das stimmt. Also das muss man auch jetzt über Gropius sagen, der hat ja nicht nur Villen und repräsentative, was weiß ich, Theater etc. gebaut. Er hat sich schon dieser Arbeitersiedlung, was ja damals das Hauptding war, gewidmet. Wie gut er das gemacht hat, ist
naja, aus heutiger Sicht. Es gibt ja eine der rigidesten Siedlungen, die es überhaupt gibt, das ist dieses Dammerstock, die ist es von Gropius. Ja. Und das ist wirklich eine besonders rigide Siedlung.
Zu nüchtern, zu monoton, zu unwohnlich, zu kalt. Das war schon damals das Urteil über die Dammerstock-Siedlung in Karlsruhe, die Gropius Ende der 1920er plante. Gropius und der Gesellschaftsauftrag der Architektur. Ein Verhältnis voller Ambivalenzen. Ganz anders jedoch bei seinem Nachfolger Hannes Meyer. Der kam 1927 als Leiter der frisch gegründeten Architekturabteilung ans Bauhaus und als Gropius ein Jahr später ging, wurde er der neue Direktor. Bei Hannes Meyer ist es natürlich anders mit der Gesellschaft. Für ihn steht es total im Zentrum. Ich habe ganz viele Zitate dazu. Der hat sogar einen eigenen Text geschrieben, der Bauhaus und Gesellschaft heißt. Und er sagt dann solche Sachen wie, unser Tun ist Dienst am Volke oder die Gemeinschaft beherrscht das Einzelwesen. Also das ist jetzt ein ganz anderer Spirit, würde man heute sagen. Hannes Meyer, der alte Kommunist, also hat er auch selbst gesagt, dass seine Gestaltungslehre marxistisch ist. Also
ja, ich glaube deswegen, man muss sagen, er ist Marxist gewesen, nicht unbedingt Kommunist, sondern Marxist.
Recht. Sie haben recht, das ist besser gesagt. Ja. Das hätte ihm vor allen Dingen auch viel besser gefallen.
Ja, nein,
gefallen.
Es passt auch besser. Ja. Es passt auch besser.
Ja, und der hat jetzt nun Gesellschaft total ins Zentrum gerückt und Gesellschaft auch als, also mit der Idee von Kollektiv. Also es gibt ja dann auch viele Veränderungen am Bauhaus durch ihn.
Ja, er hat einfach auch dann viel stärker die Studierenden partizipieren lassen. Ne? Genau. Und das ist ja zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Da war er eigentlich sehr, sehr weit voran. Das ist etwas, was wir dann erst in den 60er Jahren an den Universitäten erreicht haben. Und dieses Mitspracherecht von Studierenden hat es eben mit Hannes Meyer dann schon gegeben und ist dann unter Mies van der Rohe wieder abgeschafft worden.
Ja,
Also das ist sicher ein Punkt. Der andere Punkt ist bei ihm auch, dass er ja sehr stark dieses Genossenschaftliche, das ist auch etwas, was er auch in seinem späteren Leben immer wieder eine Rolle gespielt hat, dass er ganz stark dieses genossenschaftliche Denken hineingebracht hat und dass das für ihn sehr, sehr wichtig war. Also dieses Gemeinschaft, Gesellschaft, aber nicht so weit, dass er jetzt sagt, wir sind alle gleich. Das ist nicht das, was er jetzt also besonders priorisiert hat.
Ja, er spricht ja dann immer, dieser ganz berühmte Ausdruck, Volksbedarf statt Luxusbedarf. Also er hat ja dann das Bauhaus scharf kritisiert, dass es eben zu sehr um Luxusangelegenheiten ging. Und wenn er vom Volk spricht, spricht er überwiegend von der Arbeiterklasse eigentlich.
Natürlich. Und er hat natürlich dann auch in den Werkstätten dafür gesorgt, dass eben auch andere Produkte hergestellt werden, die dann auch verkauft wurden. Die Werkstätten haben dann zum ersten Mal richtig auch einen kleinen Profit gemacht, weil er eben dann nicht nur diesen Luxusgegenstände in den Werkstätten hergestellt worden sind, sondern das, was einfach der Normalbürger braucht.
Ja, also irgendwie wirklich wahnsinnig visionär aus heutiger Sicht. Eigentlich war ja das Bauhaus für das angetreten. Also eben, Gropius war so ein Fan der seriellen Produktion, aber so richtig hat das nicht hingekriegt in seinem Direktorat. Aber Hannes Meyer schon. Wobei, also wir haben da auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, das große Bauhaus-Gesamtkunstwerk von Hannes Meyer ist ja die Schule in Bernau, die ADGB, Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbundschule. Und da haben wir auch Werkstätten vom Bauhaus mitgearbeitet. Und wir waren uns einig, dass es trotzdem auch eine gewisse Poetik hat. Also wenn man
Natürlich. Also man kann jetzt nicht sagen, dass, also ich finde, dass gerade Hannes Meyer in den wenigen Dingen, die er gebaut hat, auch ein sehr guter Architekt war.
Also dafür,
ich meine da auch zum Beispiel die Laubenganghäuser in Törten. Sie waren eben wirklich preiswerter. Sie waren sehr gut durchdacht und sie sind auch sehr anerkannt worden, auch damals schon aktuell, und sie sind bis heute sehr funktionsfähig.
Ja, es stimmt. Also
ich finde auch von der Ästhetik her kann ich gut mit ihnen leben.
Ja, auf alle Fälle eben. Und ich betone das deshalb so, weil er ja immer so geredet hat, als wäre Kunst in dem Sinn eh blöd und nur so Shishi und so. Und wenn man ihn so reden hört, wird man denken, er ist so ein Hardcore-Rationalist.
Jetzt war er, glaube ich, gar nicht. Ich meine, bei ihm ist es natürlich so, dass er wollte tatsächlich vielleicht noch viel stärker als Gropius die Welt verbessern und verändern. Also und eigentlich aus seiner ganzen marxistischen Bildung heraus und hat natürlich eben gesehen, dass es also in der Architektur und mit dem Bauen eigentlich nur ein kleiner Teil eben damit bewegt werden kann. Und er hat immer wieder neue Ansätze versucht auch, nicht? Ich meine, er hat ja ein sehr, sehr bewegtes Leben auch dann hinterher noch gehabt. Und ich habe irgendwann mal gelesen, dass er eigentlich immer zu spät gekommen ist. Er ist zu spät ans Bauhaus gekommen, denn er hat, glaube ich, schon eine richtig wichtige Reformen am Bauhaus gekommen, ist dann zu spät in die Sowjetunion gekommen. Da gab es gerade diesen Umbruch in diesen wirklich harten Stalinistenbus und den Verfolgungen. Und er hat das auch sofort gesehen und ist dann auch wieder gegangen. Dann ist er, glaube ich, erst nach Spanien gegangen. Da brach der Faschismus aus, der Bürgerkrieg. Ja, dann ist er nach Mexiko gegangen. Ja. Und also er war immer sozusagen zu spät. In die USA konnte er gar nicht gehen, weil er da natürlich als Marxist nicht erwünscht war. Und dann ist er endlich in der Schweiz dann gelandet. Aber auch da ist er dann nicht mehr anerkannt. Und also auch da, er war immer etwas fehl am Platze. Ja, aber eigentlich ein großer Idealist. Ich denke, er war mehr Idealist als Gropius.
Ja, der Arme hatte halt echt Pech mit den politischen Umständen.
Ja, zum Beispiel Ulbricht hatte 1951 mal eine Rede gehalten zu Architektur und Gesellschaft. Und da hat er ganz dezidiert eben gerade dieses Haus in Bernau als schlechtes Beispiel für sozialistische Architektur benannt.
Das ist so verrückt. Ne? Aber wieso?
Und dann ganz dezidiert.
Wieso?
Ja, damals war ja noch stalinistische Zeit mit diesem Zuckerbäckerstil angesagt. Und er hat eben dann eben gerade diese Abkehr von Dekorationen und Abkehr von etwas, hat er eben als etwas gesehen, das also dem Sozialismus nicht ansteht, sondern diese rationalisierte Form sei eben auch eine Verarmung und so weiter und so fort. Und da hat er eben als besonderes, schlechtes Beispiel dann eben
Es ist so
dieses skurril. Gebäude angeführt. Ne?
Also das verfolgt der Hannes Meyer dann über seinen Tod hinaus.
Das gesamte Leben hinweg. Ne? Also es ist eigentlich sein Wirken und auch vor allen Dingen sein Denken ist eigentlich erst so, nachdem er gestorben ist und ab sozusagen Mitte der 60er Jahre, da ist er eigentlich wieder entdeckt worden. Ne?
Passt es nicht zu gut, dass die 68er-Bewegung sich wieder Hannes Meyer zugewendet hat? Stichwort Zeitgeist. Nachdem Hannes Meyer gehen musste, änderte sich am Bauhaus der soziale Geist. Ludwig Mies van der Rohe als neuer Direktor hatte seine ganz eigene Vorstellung davon, was aus dem Bauhaus werden sollte. Also man kann jetzt über Mies nicht sagen, dass Gesellschaft für ihn so ein Riesenthema gewesen wäre, oder?
Sicher nicht. Also er interessierte sich natürlich für Architektur und er war ein 150-prozentiger Architekt. Aber er hat sozusagen die Architektur um der Architektur willen natürlich geliebt. Und für ihn war also diese Frage nach der Form, nach der Gestalt, das war das, worum er kämpfte. Und welche Wirkungen das in die Gesellschaft hat, war ihm eher nicht wichtig. Er hat natürlich selbst gesagt, dass er völlig unpolitisch ist. Aber man kann natürlich als Architekt nicht völlig unpolitisch sein.
Dazu in der Zeit.
Genau, also das. Und er ist natürlich auch als Bauhausdirektor berufen worden, weil er eben angeblich so unpolitisch ist. Aber alleine, was er dann eigentlich dann am Bauhaus von Meyer übernommen, aufräumte, war natürlich schon ein politischer Akt.
Ja, ne? Total. Also das ist eh die Frage, oder was heißt die Frage, das wird ja im Bauhaus danach immer viel diskutiert, weil Gropius ja auch gesagt hat, er würde die Politik raushalten aus dem Bauhaus und mit Hannes Meyer ist sie dann mit voller Wucht doch deutlich geworden. Also die Leute waren wahrscheinlich vorher auch schon politisch, aber denken Sie, dass diese kooperative Gestaltung, also dass Hannes Meyer mehr auf die Studierenden einging, auch dazu geführt hat, dass dieses Politikthema mehr aufgeht?
Natürlich, die Studenten hatten einfach ein ganz anderes Mitmachrecht und die Studierenden waren natürlich politisch. Menschen.
Ja, und dann bestellen sie den Mies, dass er das alles wieder einfängt.
Genau, ganz genau. Und das hat er ja auch gemacht. Nicht? Also das Mitspracherecht der Studierenden wurde abgeschafft, hat, glaube ich, sogar mal die Polizei geholt.
Ja,
genau. Also das erinnert dann natürlich dann auch wieder an Dinge, die wir in den 60er Jahren erlebt haben. Nicht? Und er hat einfach eine ganz normale Architekturschule daraus gemacht.
Genau,
Also normale, in Anführungsstrichen, das war sicher eine gute Architekturschule, nicht? Aber Architektur stand eben im Vordergrund.
Ja, und er war da auch richtig stolz drauf. Also der sagt dann ganz selbstbewusst, ja, die Architektur, die Baukunst, für ihn ist ja immer die Baukunst. Ja, die ist jetzt das Wichtigste und die anderen Werkstätten sollen auch nur so viel machen, dass es für die Ausstattung der Baukunst reicht.
Genau, ganz genau.
Also Mies, warum wir gleich so eindeutig gesagt haben, Gesellschaft war nicht sein Thema, liegt daran, dass der ja überwiegend am Bauhaus zumindest Villenplanung gelehrt hat. Also hat er auch ganz deutlich gesagt, an der Villa lassen sich alle Bauprobleme lösen.
Deshalb, aber er hat gleichzeitig in den Vorkursen Hilbersheimer den großen Städtebau machen lassen.
Das stimmt, nicht?
Also das muss man noch dazu sagen. Mhm. Er war ja sozusagen die Masterklasse.
Ja, genau.
Und die sozusagen die Vorstudien, die wurden bei Hilbersheimer und da gab es den großen Siedlungsbau.
Mhm, das stimmt. Ja. Und Hilbersheimer wurde doch in meiner Erinnerung auch von Hannes Meyer ans Bauhaus geholt.
Also ganz genau.
Das war noch so.
Aber
Hannes
er hat den Hilbersheimer auch weiter übernommen. Mhm, ne?
Genau, ja. Dennoch, die höchste Stufe, wie Sie sagen, die Meisterklasse,
waren die Villen.
Waren die Villen. Und ich habe auch gelesen jetzt nochmal, dass ganz viele Leute als Zweitstudium ans Mies-Bauhaus gekommen sind. Also die hatten eigentlich schon eine Ausbildung und wollten dann die Verfeinerung durch den Meister Mies.
Ja, aber andererseits, wenn man jetzt zum Beispiel die Weißenhof-Siedlung sieht, da hat ja auch Gropius hat da gebaut. Mies war ja sozusagen der Kurator dieser ganzen Weißenhof-Siedlung. Und da ist das, was Mies gebaut hat, eigentlich das Avantgardistische.
Ja,
das war dieser Skelettbau mit Wohnungen, die bis ins Unendliche verändert werden konnten. Und er hat diese Wohnungen natürlich erstmal vorgegeben. Und jeder hat anderen Architekten die Ausstattung gegeben. Und die konnten auch Wohngrundrisse in seinen Skelettbau hinein entwerfen. Und ich meine, das ist doch etwas, was eigentlich sehr avantgardistisch
total,
war.
Total, total,
ne?
Ja. ich glaube auch, die Weißenhof-Siedlung hat ja seinen Ruhm sehr untermauert, kann man sagen.
Natürlich, und das war das. Und er hat eben gerade natürlich davon gesprochen, dass die Lebensbedürfnisse sehr, sehr unterschiedlich sind und auch sich natürlich verändern können. Und dass deswegen der Skelettbau, auch meinetwegen der elementierte Skelettbau, eigentlich die beste Bauform ist, weil sie eben adaptierbar ist und transformiert werden kann.
Womit er eindeutig recht hat.
Natürlich, also natürlich.
Mies habe ich auch noch hier zwei Zitate. Baukunst ist immer der räumliche Ausdruck geistiger Entscheidung. Da haben wir wieder das Geistige, nämlich. Das fand ich auch nicht uninteressant.
Ja gut, geistig. Man kann natürlich sagen, es hat was mit sehr viel Nachdenken zu tun.
Ja.
Und Entwerfen hat auch sehr viel mit Nachdenken zu tun. Und es hat auch sehr viel mit Erfahrung zu tun. Und ich würde auch sagen, es hat auch, wenn man das jetzt in Richtung humanes Bauen sieht, auch sehr viel damit zu tun, dass man sehr viel über Menschen weiß. Also, dass man sehr viel auch beobachtet, wie sich Menschen verhalten oder sich auch entsprechend eben über soziologische oder psychologische Literatur auch da etwas Wissen holt. Also das gehört ja alles mit zum Geist. Und ich glaube, das ist natürlich auch das Schwierige an der Architektur, dass eben so unglaublich viele Faktoren zusammenkommen. Und die kommen letzten Endes irgendwo im Geist zusammen.
Ja, das stimmt. Ach, über dieses Geistthema, da wollte ich eigentlich schon eine Podcast-Folge machen, weil Geist, sogar Hannes Meyer verwendet den Ausdruck, also wahnsinnig oft verwenden die den Ausdruck am Bauhaus, ums Bauhaus herum. Und es wird nie so richtig klar, was sie meinen, aber ich denke auch, sie meinen das Psychische und eben das Immaterielle, also dass noch ein immaterieller Wert da ist irgendwie.
Ganz genau. Nein, aber auch diese ganzen Fundus von von Erfahrung und Wissen, der zusammengebracht werden muss und der dann ja letzten Endes sich dann eben in etwas Gebauten transformiert.
Ja. Ne? Und da lustigerweise treffen sich jetzt die drei Direktoren wieder, weil jeder Einzelne mehrfach sagt, man muss sich in die Materie einarbeiten. Es gibt psychische Faktoren, es gibt wissenschaftliche Faktoren, genau wie Sie sagen, Soziologie ist jetzt nicht unbedingt ein Wort, das Sie oft verwendet
haben. Nein, das gab es ja auch damals nicht in dem Maße. Ne?
Aber das meinen Sie eigentlich. Ja, ja. Also da sind Sie sich alle einig. Auch Mies ist sich in dem einig, dass man sich wirklich einlassen muss auf die Materie und das Studieren und so. Also das ist durchaus eine Gemeinsamkeit. Jetzt wäre die Frage, würde das nicht vielleicht jeder Architekt, jede Architektin, also damals waren es ja fast nur Männer, würden das nicht alle Architekten der Zeit sagen?
Natürlich, dass man sich befassen muss. Also das ist jetzt nicht eine Besonderheit. Ne? Also ich glaube, was eher eine Besonderheit ist, ist, wie stark man Gropius in gewisser Weise auch Hannes Meyer, wobei Hannes Meyer hat sich das später etwas geändert, aber Gropius hat eben ganz, ganz stark eben die Vergangenheit oder die Baugeschichte abgelehnt, auch das Studium. Und während Hannes Meyer ja später, gerade am Ende seines Lebens, so eine Art vernakuläre Moderne propagiert hat. Das heißt, er hat also sich eigentlich wieder in traditionelle Architekturform, in traditionelle Materialien dann studiert. Also wie gesagt, am Ende hat er eigentlich sich ganz stark wieder an Vergangenheit nicht nur orientiert, sondern auch inspirieren lassen. Und dagegen gab es ja natürlich zum Beispiel jemanden wie Ernst Bloch, der eben mit dem, ich glaube, dem Buch Erbschaft dieser Zeit propagiert hat, dass man immer sozusagen Zukunft auch in der Vergangenheit suchen kann. Dass es also in der Vergangenheit immer auch ungelöste Versprechen für die Zukunft gibt.
Oh, ist das toll.
Und das finde ich einfach so eine ganz andere Haltung.
Ja, ja.
Die Gesellschaft. Wer ist das eigentlich? Nach Karl Marx ist die Gesellschaft die Gesamtheit der Verhältnisse zwischen den Menschen. Alle Beziehungen, die die Menschen untereinander haben. Das ist natürlich theoretisch gedacht. Im Alltag bewegen wir uns ja nur in einem kleinen Teil der Gesellschaft. In unserer eigenen Bubble, wie man heute so schön sagt. Die Bauhausgesellschaft bestand aus den Studierenden, den Meistern, deren Familien und einer Menge KünstlerInnen der Zeit, die ein- und ausgingen. Darunter auch berühmte Persönlichkeiten aus der bildenden Kunst, aus Musik, Theater, Literatur, Wissenschaft, aber auch aus der Politik, aus der Wirtschaft und der Industrie. Sie kamen zu Besuch, sie wurden Freunde und Freundinnen,
Und sie unterstützten das Bauhaus auch. 1924 wurde deshalb sogar der sogenannte Kreis der Freunde des Bauhauses gegründet. Dabei waren unter anderem der Maler Marc Chagall, der Komponist Arnold Schönberg, der Schriftsteller Franz Werfel und sogar Albert Einstein.
Gesellschaft ist ja auch die Gesellschaft, in der man sich bewegt, das gesellschaftliche Parkett. Und auch darüber wollte ich noch kurz sprechen, weil wie war das eigentlich mit den Direktoren, mit den drei? Gropius zum Beispiel war wahnsinnig gut am gesellschaftlichen Parkett. Ich frage mich manchmal, ob seine Fähigkeit zu netzwerken und mit der Gesellschaft in Anführungszeichen umzugehen, mit Politikern, mit Auftraggebern, was weiß ich, vielleicht war das seine Kernkompetenz.
Das war seine Kernkompetenz. Ich glaube schon, dass er einen sehr guten Blick für Qualität hatte. Mhm. Es ist ja bekannt, dass er selbst nicht zeichnen konnte, nicht? Und er hat aber eben dann genau gewusst, was er haben wollte und entsprechend dann natürlich konnte er eben bei den Zeichnenden eingreifen, berechtigen und so weiter und so fort, nicht? Also, und genauso hatte er, glaube ich, einen sehr guten Blick für, was wichtig war, welche Menschen wichtig waren für ihn und so weiter.
Wie
und
man
so
auch fort. Mit denen umgeht so.
Ja, also ja. Und er muss auch schon ziemlich charismatischer Typ gewesen sein, nicht? Denn er hatte ja wirklich mit sehr bedeutenden Leuten enge Freundschaften.
Er muss auch ein toller Redner gewesen sein. Ja. Also Inhalte vermitteln. Und das war fürs Bauhaus in der Anfangszeit
ja sicher sehr wichtig.
Sehr wichtig. Ja. Also Gropius konnte sich da sehr gut bewegen auf dem gesellschaftlichen Parkett bei Hannes Mayer wiederum.
Oh, toller Gesichtsausdruck.
Sie runzeln die Stirn. Nein, eher nicht. Also der hatte große Probleme mit der Gesellschaft, in der man sich bewegt. Und wer weiß, wenn er irgendwie da anders vernetzt gewesen wäre.
Ja, er hat aber auch nachher dann ein so unstetes Leben gehabt. Aber er war eben nicht dieser Sunny Boy.
Nee, das war sicher nicht.
Und wie heißt es in einem Buch? Der Silberprinz.
Ja, genau. Gropius, der Silberprinz. Ja. Hannes Mayer hatte halt seine eigene Gesellschaft, seinen eigenen Kreis.
Genau, er hatte sein eigenes Umfeld, das ihn auch sehr geschätzt hat. Mhm. Das ist gar keine Frage. Also die Studierenden haben ja auch dann, nachdem er fristlos entlassen war, auch noch versucht, beliebt bei den Studierenden.
Es waren auch unter seinem Direktorat die meisten Studierenden. Ja. Also die Schule hat sich vergrößert. Ja, und Mies auf dem gesellschaftlichen Parkett, der hat irgendwie auch, glaube ich, gut geschafft, die ganz heiklen Dinge zu umschiffen und war eigentlich sehr angesehen, oder?
Schon, aber er war nicht so ein Charmeur, wie Gropius war. Das war er nicht. Also er war eine Person, die einfach auch so eine gewisse Autorität fast ausstrahlte. Mhm. Ne?
Ja, Sie haben ja Gropius doch sogar mal live reden gehört.
Ja, ja.
Da war ich ganz aufgeregt, dass Sie das erzählt haben. Wie war er? War er auch charismatisch?
Er hat es versucht, aber er war dann ja auch schon ziemlich alt.
Ja, er war alt.
Das war kurz vor seinem Tod. Ne?
Ja, und die letzten Bauprojekte, wegen denen er nach Berlin gekommen sind, waren ja nicht so
schmucklig. Nein, und er hatte dann natürlich auch schon dieses absolute Desaster mit dem Pan Am-Gebäude hinter sich und so weiter. Also er war nicht mehr, hatte schon eine gewisse Gebrochenheit, fand ich. Ne?
Ja, auch wieder tragisch eigentlich. Aber worauf ich jetzt eigentlich noch hinaus wollte, weil ich finde es immer sehr faszinierend, wenn es um Architektur geht. Also wenn man jetzt zum Beispiel im sozialen Wohnungsbau baut, wie Sie, dann geht es um die Leute, für die man baut. Über die denkt man den ganzen Tag nach. Aber zu tun hat man ja mit anderen Leuten, mit Auftraggebern, mit irgendwelchen Bürokratiehengsten, sage ich jetzt mal. Also man hat ja noch mit so vielen anderen Leuten zu tun, Architekturkritiker. Da kommt ja einiges zusammen und das ist ja in Ihrem Fall jetzt auch nochmal speziell interessant, weil die Leute, die in den Häusern wohnen, die Sie entworfen haben, lieben ihre Häuser scheinbar von Anfang an. Also Sie haben da offensichtlich alles richtig gemacht. Aber was so die akademische Kritik anging, da waren Sie schon auch rebellisch, kann man das so sagen?
Na, sagen wir mal so, von der offiziellen Kritik sind wir nicht sehr anerkannt worden. Das hieß dann immer, wir würden so eine Art Freizeitarchitektur machen, was eigentlich kein echtes Schimpfwort ist. Ja.
Also wenn man drüber nachdenkt, aber ich weiß halt genau, wie diese Akademiker das meinen.
Genau, ganz genau. Also es ist natürlich auch so, wir haben ja eigentlich, wenn man so will, keinen bestimmten Stil. Mhm. Also es ist mir eigentlich so eine Haltung. Mhm. Nicht? Und wir haben natürlich auch eine Art von, wenn man so will, Ornament wieder eingeführt.
Mhm. Nicht? Also, ja, Gott sei Dank. Irgendjemand muss es ja wieder zurückbringen.
Na, ohne dass es eigentlich eben so ein vordergründiges Ornament ist, wie ich hoffe. Also einmal ist es so, dass wir natürlich versucht haben, schon mit der Konstruktion die Räume zu bilden. Mhm. Aber zum anderen, wenn man jetzt zum Beispiel die Balkone nimmt, das sind ja eigentlich ganz einfache Balkongeländer und da gibt es natürlich auch Vorbilder. Also es fängt in der Barockzeit in Italien an oder eben auch in der Gründerzeit, in der Jugendstilzeit. Da findet man überall auch diese Art Geländer, selbst in diesem sogenannten Ballergrün.
Ja, also gut, ich meine, Vorbilder gibt's sowieso immer. Ich habe neulich erst einen Aufsatz gelesen, dass die Brüstungen von Ozeandampfern so dermaßen oft zitiert wurden in der Architektur der 20er. Also die haben ja auch Vorbilder, so
natürlich,
ist es ja nicht.
Natürlich.
Also ob man jetzt sagen kann, das ist Architektur wirklich völlig ohne Ornament, also kann man das überhaupt sagen?
Nein, es gibt auch diesen schönen Satz, auch wieder nochmal von Ernst Bloch. Eine Geburtszange muss glatt sein, eine Zuckerzange mitnichten. Oh. Das hat er 1918 gesagt.
Das ist ja großartig. Uiuiui. Das muss ich mir noch, da muss ich mich nochmal einlesen.
Nee, das ist ja Wahnsinn. Hat er 1918, ich glaube, in Geist der Utopie, eines seiner ersten Bücher gesagt.
Toll. Ne? Ja, also da kommt es ein bisschen zusammen. Jedenfalls dachte ich mir, das gesellschaftliche Parkett, in dem man sich bewegt, wo es ja auch immer einen Status quo gibt, also der sich dann auch erhalten soll. Alle die was anders machen, sind dann gleich underground und stellen sich gegen den Mainstream. Aber ihre Architektur, also ihre jetzt, hat ja wirklich ein Revival nochmal erlebt. Also es gibt nochmal eine neue Generation.
Eine Wiederentdeckung, ja, wenn man so will. Und das hat natürlich bestimmte Gründe. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir damals schon ziemlich ökologisch gedacht haben, was auch klar war. Also die erste Erdölkrise gab es 1972, 1973. Und der Club of Rome wurde Ende der 60er Jahre gegründet. Also es war damals auch Diskussionsstoff schon damals. Nicht? Und deswegen haben wir auch eben schon versucht, Material zu sparen, viel grün zu machen und so weiter und so fort. Und unsere Häuser haben bis heute relativ geringen Heizungsverbrauch. Mhm. Ne? Aus den verschiedensten Gründen. Also das waren für uns damals schon wichtige Aspekte. Ne?
Ja, wobei ich ja fest dran glauben will, dass wenn man so viel nachdenkt, tatsächlich über die Leute, die dort wohnen sollen, und nicht über irgendein akademisches Urteil oder irgendwelche abstrakten künstlerischen Dinge, dann ist es automatisch doch nachhaltig, oder?
Ja, ist es auch. Und ich glaube, das ist überhaupt ein Punkt, dass Nachhaltigkeit sich eigentlich erweist über die Dauer, wie lange so ein Haus genutzt werden kann. Also jetzt zum Beispiel diese Gründerzeitbauten haben ihre Nachhaltigkeit inzwischen bewiesen und die werden einfach noch weitere 100 Jahre stehen. Und es gibt andere Gebäude, die dann vielleicht sehr hoch gelobt werden, die aber nach 30, 40 Jahren abgerissen werden, die ursprünglich vielleicht sogar mit ökologischen Materialien hergestellt worden sind, mit einem geringen CO2-Anteil und so weiter, aber eben nur 30, 40 Jahre halten. Und dann ist die Nachhaltigkeit eben doch wieder sehr fragwürdig.
Ja, total. Aber wie ist es jetzt für Sie, dass da nochmal so einen neuen Blick auf Ihr Werk?
Das ist natürlich ganz schön.
Aber Sie wussten es ja in Wahrheit schon längst.
Erst mit der Zeit zeigt sich, wie gut ein Haus wirklich ist. Auf die lange Sicht also. Ein gutes Stichwort eigentlich für ein kleines Fazit. Was hat die Bauhausarchitektur langfristig zur Gesellschaft beigetragen?
Also sie hat sicher einen großen Einfluss auf das Bauen gehabt. Und zwar letztendlich dadurch, dass sie dann eben von Gropius eben in den USA so gehypt worden ist, hat es eigentlich, ich würde sagen, fast einen negativen Einfluss gehabt. Denn die Art und Weise, die da propagiert wurde, konnte natürlich unglaublich gut von diesen Großinvestoren für diese Großform im Siedlungsbau genutzt werden und waren damit auch in gewisser Weise legitimiert. Ja. Also auch unser ganzer Wiederaufbau in den 50er Jahren ist dadurch legitimiert worden. Und das hat natürlich schon fast einen negativen Einfluss gehabt. Oder aber auch diese extreme Abkehr von den Gründerzeitbauten. Mhm. Die hat ja bis in diese Sanierungspolitik der 60er Jahre Einfluss gehabt. Also in den Sanierungsgebieten, das hier in Berlin, das waren die Gründerzeitbauten im großen Teil. Und Sanierung bedeutete damals Flächenabriss. Mhm. Ne? Total kahler Schlag, Sanierung. Das bedeutete nicht Reparatur. Das hat sich erst geändert, Ende der 60er Jahre bis in die 70er Jahre. Und es ist eher fast ein negativer Einfluss.
Ja, verrückt, oder? Also es ist natürlich auch so, dass die Generationen, die danach kamen und die das so verehrt haben, also für wen Ludwig Mies van der Rohe der Gott aller Götter ist, der hat es danach schwierig, was Eigenes dem entgegenzustellen. Mhm. Ich finde, man sieht es auch ein bisschen in der Architekturgeschichte, wie schwer es danach fällt, von dem loszukommen und auch von dieser Idee, dass Tabula Rasa automatisch Avantgarde ist und umgekehrt.
Ja, ja, genau, ganz genau.
Also insofern stimmt eigentlich langfristig eher ein schwieriger Einfluss auf die Gesellschaft. Aber natürlich andererseits in den 20ern
auch. Trotzdem würde ich sagen, man kann auch dort wieder in der Vergangenheit das zukünftige suchen. Es gibt viele Ideen, die einfach verfolgenswert sind.
Ja, ja, auf alle Fälle.
Also es ist beides da. Ne?
Eine ganz bestimmte Sache, die Frau Baller gesagt hat, treibt mich noch lange nach unserem Gespräch um. Die Idee, die Zukunft in der Vergangenheit zu suchen. Eigentlich ist ja dieser ganze Podcast auf eine Art eine Suche nach der Zukunft in der Vergangenheit. Am Bauhaus wollte man eine Zukunft, die sich nicht auf die Vergangenheit bezieht. Und heute, 100 Jahre später, empfinden wir das, was damals am Bauhaus geschaffen wurde, noch immer als visionär, als zukunftsträchtig. Ein gutes Thema also für die nächste Folge. Zukunft. Ich treffe dann den Zukunftsforscher David Weigand vom Futurium in Berlin zum Gespräch. Wir wollen uns auf die Suche machen nach den Ideen am Bauhaus, die vor 100 Jahren zukunftsträchtig waren. Und wir wollen über Zukunftsvisionen sprechen, über den ungewissen Blick in eine Zeit, die wir noch nicht kennen können. Also, stay tuned!
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge gibt es am dritten Donnerstag des nächsten Monats bei euren liebsten Podcast-Anbietern. Liked uns, folgt uns, kommentiert und erzählt allen About Bauhaus.